Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, denn er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands. Lange hat er Theater gespielt. Er war einer der Stars der legendären Berliner Volksbühne. Außerdem hat er unglaublich viele Filme gemacht. Über 100 stehen auf seiner Liste. Viele erinnern sich zum Beispiel an Alles auf Zucker oder an Sonnenallee. Zuletzt sah man ihn im ZDF-Krimi Tage des letzten Schnees. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Henry Hübchen.
Ja, hallo.
Kürzlich haben Sie mal gesagt, Interviews geben, das sei für Sie fast so schön wie Urlaub machen.
Da meinte der Journalist, dass ich so unglaublich überarbeitet sein würde oder müsste. Und da sagte ich, das ist eigentlich nicht so. Und jetzt sitzen wir gerade in einem Café und trinken Kaffee und essen Kuchen. Dabei stellt er Fragen. Also das ist jetzt nicht so anstrengend. Aber anstrengend wird es dann, weil ich doch immer diese Interviews nachkorrigiere, weil ich viel zu viel plappere und aus dem Geplapper werden Sachen herausgenommen, die mir dann nicht so gefallen und dann korrigiere ich immer nach und das ist Arbeit.
Und das ist Arbeit, aber diese Arbeit müssen Sie sich beim Radio ja nicht machen.
Nein, das ist gut. Jetzt kann ich Unsinn immer so hinreden einfach.
Wie viele Interviews geben Sie, bevor ein neuer Film kommt, so in der Regel?
Weiß ich nicht. Ich hatte sehr viel für diese Tage des letzten Schnees gemacht, weil das wirklich ein guter Film ist. Und ja, das ist immer schön, wenn man als Schauspieler wirklich hinter einem Film stehen kann. Denn wir machen den Film ja nicht. Wir nehmen zwar daran teil und liefern da auch einen großen Teil, aber wir machen ihn nicht. Wir schreiben das Drehbuch nicht, wir bereiten den nicht vor, wir entscheiden nicht wirklich, wie Szenen dann aufgenommen werden oder organisiert werden. Und wir machen die ganze Postproduktion nicht, wo der Film geschnitten wird, wo im Grunde der Film erst entsteht. Insofern sind wir sehr abhängig von dem Regisseur, der eigentlich der Filmkünstler ist.
Tage des letzten Schnees war die letzte Produktion und schon kommt die nächste. Darüber reden wir gleich ausführlich.
HR1, genau meins.
Henry Hübchen war schon in der DDR einer der renommiertesten Schauspieler des Landes. Geboren ist aber nicht dort, sondern in West-Berlin, 1947 in Charlottenburg. Seine Familie ist dann aber noch lange vor dem Bau der Mauer vom Westen in den Ostteil der Stadt gezogen. Aus heutiger Sicht klingt das ungewöhnlich. Wie kam es damals dazu?
Es war der britische besetzte Sektor. 1949, also war ich 2 Jahre alt, sind meine Eltern mit dem Kinderwagen und mir in den Osten in den sowjetisch besetzten Sektor gegangen, weil mein Vater da eine Möglichkeit hatte, eine gute Anstellung zu bekommen bei einem ehemaligen AEG-Betrieb, der von den Russen enteignet wurde. Und da war er dann Assistent des Produktionsdirektors. Das war der Grund, weshalb meine Eltern in den Osten gegangen sind. Dazu gab es noch eine 2,5-Zimmer-Wohnung und Sonderlebensmittelkarten. Das ist im Grunde der Weg gewesen, den viele dann später in den Westen getrieben hat.
Damals gab es weder die DDR noch die Bundesrepublik, als diese Entscheidung gefallen ist. Genau. Wie war das dann? Als Kind haben Sie dann den Bau der Mauer erlebt. Wie haben Sie das damals erlebt?
Ich war mit meinen Eltern, es war ja im August in der Ferienzeit an der Ostsee. Meine Eltern waren jetzt auch nicht so beunruhigt. Ich glaube, die gingen davon aus, ja, das ist jetzt mal eine Maßnahme für 4 Wochen. Und dann regelt sich das wieder und dann wird man andere Maßnahmen treffen, aber nicht, dass das dann wirklich so eine zementierte, über Jahrzehnte gebaute Mauer wird.
Gab es damals so Kommentare wie, ach, wärt ihr doch im Westen geblieben?
Nee, überhaupt nicht, weil meine Eltern doch, glaube ich, auch überzeugt waren, dass da was passieren muss mit diesem Ausbluten der DDR, die das doch schon empfunden haben. Ja, also da muss eine Grenze hin, sonst ist das Land bald leer. Die waren auch überzeugt von einer anderen Gesellschaftsordnung, die vielleicht doch besser ist als dieser absterbende Kapitalismus. Von dem redet man ja jetzt gerade wieder.
Und Sie haben an diesen Staat auch geglaubt dann als junger Erwachsener?
Ja, klar, ich bin Kind meiner Zeit. Ich ging schon davon aus, dass da eine Menge Richtiges passiert nach so einem Zusammenbruch, nach 90 Millionen Toten und nach einem zerstörten Land. Irgendwann ging es dann los, dass ich studierte und dass ich auch anfing, diesen Beruf auszuüben. Das hat mich auch in diesem Land immer wieder verankert. Also die Leute und mit denen ich gearbeitet habe. Und eine Arbeit, wo man das Gefühl hat, man wird auch ernst genommen als Künstler, das hatte ich. Und insofern war für mich nie die Frage, jetzt das Land zu wechseln. Ich kenne viele, die das Land gewechselt haben und die dann in einer Depression geendet sind.
Darüber reden wir später auch noch. Henry Hübchen in HR1. Henry Hübchen hat keine Scheu vor Klamauk, das zeigt er auch mal wieder in seinem neuen Film Die Känguru-Chroniken. Die kommen jetzt am Donnerstag ins Kino. Ein kommunistisches Känguru lebt in einer WG in Berlin-Kreuzberg und es wehrt sich gegen den rechtspopulistischen Großinvestor, denn er will ein Hochhaus im Görlitzer Park bauen. Dabei ist das doch der wichtigste Drogenumschlagplatz der Stadt. Henry Hübchen, Sie spielen nicht das Känguru, sondern den Investor. Wäre das Känguru auch interessant gewesen?
Nee, das wäre überhaupt nicht interessant, weil das Känguru ist ja ein animiertes Känguru. Und da gab es übrigens einen Schauspieler, der das in den Szenen gespielt hat, bevor es animiert wurde. Du brauchst ja irgendwie einen Partner. Der hüpfte immer in irgendeinem schwarzen Pantalon und mit irgendwelchen Zeichen auf dem Körper rum, damit man dann später in der Postproduktion da irgendwie das darauf animieren kann, das Känguru. Nee, überhaupt nicht. Das war schon die richtige Rolle für mich in dem Film.
Was hat Sie an diesem fiesen Investor gereizt?
Ach naja, was heißt fieser Investor? Ja, der soll so ein böser Kerl sein. Aber wobei die bösen Rollen oder Gescheiterten und die Verbrecher natürlich immer interessanter sind als die glatten, guten Helden. Hm. Jedenfalls mir geht das so.
Sie bemühen sich dann auch immer bei dem Bösen, das Nette rauszuarbeiten, damit es vielschichtiger wird.
Naja, das Nette,
so,
ja? Naja, also oder wenn man eine Figur spielt, dann muss man die auch verteidigen. Also der Böse ist nicht a priori böse, sondern wo kommt er her, wo geht er hin, weshalb ist das so? Und man muss ihn ernst nehmen, man muss diese Figur ernst nehmen. Und ich habe den viel zu wenig ernst genommen, glaube ich. Also okay. Naja gut, jetzt ist es so.
Sind Sie nicht zufrieden mit dem Ergebnis?
Ich bin nie zufrieden oder ganz selten.
Tatsächlich?
Also, naja, wenn man zufrieden ist, muss man aufhören dann.
Sehr prägnant ist die Frisur, so eine Mischung aus Dieter Bohlen und Rod Stewart in knallblond.
Also ich habe da jetzt kein Vorbild oder niemand vor mir gesehen, außer dass eben die Haare, diese Frisur, dann eher in Richtung Billy Idol gingen.
Ach so, ja, genau. Rebel, yeah. Okay,
ja, ich wollte nicht immer mit den grauen Haaren, die möchte ich auch nicht mehr sehen. Jedes Mal siehst du dann die grauen Haare, dachte, Mann, mach doch mal eine andere Farbe. Ja, und hier hatte ich die Gelegenheit, dann kann man es einfach machen, es ist auch okay.
Das ist so ein Film, in den Kinder mit ihren Eltern gehen können und alle haben ihren Spaß, oder?
Denke ich mal.
Ja. Nur so ein paar Gags, da muss man dann schon um die Ecke denken. Das Känguru ist Kommunist, der WG-Kumpel sagt, er ist Anarchist. Und das Känguru antwortet, prima, dann können wir ja Freunde sein, zumindest bis zur Revolution. Danach wird es schwierig.
Ja, na gut, das ist ja ein guter Satz.
Ja.
Das ist ja die Wahrheit.
Ja.
Weil die Kommunisten haben mit den Anarchisten nichts zu tun.
Also Kinderfilme ist für Sie keine Abwertung?
Überhaupt nicht. Nee, Kinderfilme auf keinen Fall. Im Gegenteil. Und gerade bei den Kinderfilmen hat man eben die Chance, dann auch mal zu überhöhen, eine Figur. Und nee, weil Film ist nicht Leben. Denn Film oder Kunst ist etwas, wo Vorgänge in andere Zusammenhänge gebracht werden und wo etwas überhöht wird und wo andere Kausalitäten hergestellt werden, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
Die Känguru-Chroniken ab Donnerstag im Kino.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und dem Schauspieler Henry Hübchen und der S auch mehr als das. Wie wichtig ist Ihnen heute noch die Musik?
Entspannungsmusik. Also, ja, ich spiele ganz gerne mal zu Hause Gitarre, auch mit einem Freund oder einer Freundin. Manchmal denke ich, vielleicht sollten wir mal ein Programm machen, aber da bin ich schon wieder zu faul, das dann in einer Konsequenz umzusetzen.
Das heißt, Sie haben ein paar Freunde, mit denen Sie Musik machen, aber nur für sich zum Spaß.
Ja, na klar. Der Spaß ist ja auch viel wichtiger, als mal alles zu kommerzialisieren.
Erster Musikwunsch ist von James Bay, Let It Go. Warum dieser Titel?
Ja, ich bin ja ein Freund von Singer-Songwriter und der ist einer, toller Sänger und spielt super Gitarre.
Ein toller Titel. James Bay, Let It Go für Henry Hübchen.
Come on, let it go.
Wandlungsfähigkeit von Henry Hübchen ist enorm, deshalb auch das große Spektrum seiner Rollen. Das merkt man dann auch schon, wenn man die Kritiken in der Zeitung aufschlägt. Ich habe mal zwei besonders hübsche rausgesucht. Hier zum Beispiel, das hat die FAZ mal über sie geschrieben.
Hübchens Paraderollen sind schnottrige, mürrische, verkrachte Existenzen, denen man ihren Egoismus kaum übel nehmen kann, weil man mit ihnen lachen muss.
Fühlen Sie sich gut beschrieben?
Ja, ich weiß nicht, worauf der jetzt Bezug nimmt, der Journalist, aber habe ich nichts dagegen.
Aber so, eben haben Sie auch selber so beschrieben, Sie möchten gerade so Figuren haben, die auch so Brüche haben.
Oder? Ja, natürlich. Naja, je mehr Brüche, desto besser. Das andere ist wirklich langweilig.
Das neue Deutschland hat es mal noch ein bisschen direkter formuliert.
Hübchen ist in seinem Spiel wie ein knurriges Schlachtschiff, das andere leckschießt, jedoch in unglaublicher Würde selber auf Grund läuft.
Gefällt Ihnen das? Das
ja, diese Bilder, natürlich, wenn diese Bilder sind immer, natürlich gefällt mir immer.
Ein knurriges Schlachtschiff kann man natürlich...
selber auf Grund läuft. Ja, ist doch gut, ja, Mann.
Ein knurriges Schlachtschiff kann man natürlich erst spielen, wenn man kein junger Schönling mehr ist. Hatten Sie es als junger Schauspieler schwerer als heute?
Ich hatte ja als Kind schon mal im Fernsehen ein, zwei Rollen gespielt. Da spiele ich eben einen Jungen im Ferienlager oder sowas. Also das verändert sich ja, die Rollen. Und am Anfang in der Schauspielschule hatte ich einmal, zweimal, dreimal sogar den Romeo spielen müssen. Ja? Also ein Liebhaber, jung in dem Falle, ja, einigermaßen gut aussehend. Also ich hätte mich nie besetzt auf dieser Position, aber... ja, das ist so die gängige Vorstellung von jungen Liebhabern.
Und das finden Sie als Schauspieler langweilig dann, wenn man sozusagen attraktiv ist und
ja,
eben nicht diese Brüche hat?
Naja, die kann man ja dann haben. Also ich hätte dann was anderes machen müssen, aber auf der Position, also ich hätte mich dann nie besetzt. Ich hätte dann eher einen dicken Schwitzenden besetzt und der trotzdem eine Liebesgeschichte erzählen kann mit Julia. Aber das hat sich dann eben, wie gesagt, verändert. Dann werden Sie irgendwann doch älter und dann irgendwann spielen sie die Väter oder dann in Dreiecksgeschichten den Mann, der da noch eine Geliebte hat. Es gab immer wieder, immer gute Rollen oder Angebote, aber eben selten. Mhm. Egal, wie alt sie sind. Und jetzt bin ich in dem Alter, wo meistens Opas oder ältere, kranke Männer eine Rolle spielen, sind dann natürlich nicht die Mittelpunktsrollen. Wobei jetzt würde mich zum Beispiel interessieren, den Romeo zu spielen. Aber das geht im Film nicht, aber auf dem Theater müsste ich das nochmal versuchen.
Sie sind älter geworden, aber immer noch recht attraktiv. Sie könnten jetzt... doch, das darf ich jetzt mal sagen. Und die Kollegin nickt da.
Ja, ja, aber genau, ja. Das habe also. Ich nur gesagt. Aber immer noch, ja, also hat für Alter.
Ja,
genau.
Ja. Sie könnten jetzt Werbung für eine Hautcreme machen. Wie halten Sie sich fit?
Gar nicht.
Gar nicht?
Ich lebe in den Tag hinein und so, als würde es kein Ende geben. Ja, Wasser von innen und außen.
Machen Sie viel Sport?
Nee, ich sage maximal Wasser trinken und ins Wasser reinhüpfen.
Und da greift er zum Wasser. Henry Hübchen in HR1. Der HR1 Talk. Und wir bringen nun zwei Kollegen ins Gespräch, die sich schon sehr lange kennen. Aber ich glaube, die verbindet mehr als nur die Bühne. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Hallo, was denn?
So schnell kann er Sie nicht erkennen. Geben Sie ihm eine kleine Hilfestellung. Wer könnte da am Telefon sein?
Ja, ich würde sagen, Andy.
Natürlich das sofort. Frei, der, ne?
Ach, wissen Sie ja. Schon, ja.
Natürlich, das weiß ich doch. Der wohnt da hier irgendwo. Nee, hier nicht. Du wohnst in Berlin, wa?
Ich wohne in Berlin, ja.
Ah, ja. Ja. Ich bin ja hier in Hessen jetzt gerade.
Ich bin in Baden-Württemberg.
Milan Peschel ist am Telefon. Viele kennen ihn aus etlichen Tatortrollen. Zum Beispiel war er damals der Mörder in Weil sie böse sind. Unvergessen. Aber wir reden über Henry Hübchen. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Genau. Also ich habe ja Henry schon beobachtet, so oft, als ich noch Bühnentechniker war. Und hatte ihn aus dem Fernsehen. Aber kennenlernen kann man das nicht nennen. Eigentlich dann erst, als ich auch an der Volksbühne angefangen habe als Schauspieler. Mhm. Da hat er gleich in dem ersten Stück auch mitgespielt und ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt.
Ja. Das heißt, Sie waren der Bühnentechniker und haben ihn auf der Bühne arbeiten sehen als Schauspieler und dachten dann, ich will auch mal Schauspieler
ja,
sein?
Arbeiten,
oder?
Spielen habe ich ihn sehen. Ich habe gearbeitet.
Genau, richtig. Ja. Arbeiten kann man das nicht nennen.
Aus dem Bühnentechniker Milan Peschel ist ja dann auch irgendwann der Schauspieler geworden. Also kann man vielleicht sagen, Henry Hübchen war so ein bisschen Ihr Vorbild oder Ihr schauspielerischer Vater? Haben Sie sich was von ihm abgeguckt?
Ich habe Henry immer sehr bewundert und habe immer auch genau zugeguckt. Ne? Und ja, so ein ja.
Ja, kannst du ruhig sagen, jetzt druckst nicht so rum. Milan, ich bin ein großes Vorbild für dich und das macht mich auch sehr stolz.
Das wäre jetzt der richtige Text gewesen.
Ganz doch selten findest du doch jemanden, ich kann wirklich sagen, es gibt jemanden hier in der Bundesrepublik, der mein Erbe antritt oder angetreten hat.
Okay.
Und der heißt Milan Peschel. So. Und das ist doch schon mal eine ganze Menge.
Also für mich ging da echt eine Welt auf, als ich das gesehen habe, wie an der Volksbühne gearbeitet wurde, als ich da selber mitmachen konnte und dann auch gesehen habe, wie du arbeitest, also und wie frei du arbeitest auch, ne? Und wie du dich auch befreist. So.
Wir haben ja dann so viel auch zusammen gemacht.
Ja,
wir haben
ja,
er spielt ja, ich weiß nicht, in wie viel Aufführungen meinen Sohn.
Ja,
also ist ja noch nicht vorbei. Wir wollen ja noch mal ein unglaubliches Ding machen.
Aha.
Vater und Sohn, ja. Als Film, als Theaterstück, als Hörspiel. Also damit wollen wir dann auch um die Welt fahren.
Nee, als Hörspiel nicht, Henry.
Ja.
Als Hörspiel möchte ich nicht. Nee, ich möchte hier sehen werden.
Ja, gut.
Also also Theater ist auch eine Variante. Der kleine böse Wolf und der große böse
Natürlich.
Wolf.
Natürlich.
Ne?
Wie war das dann so nach Dienstschluss? Also wenn Sie zusammen aufgetreten sind, gab es dann oft noch das Bier danach? Sind Sie dann noch um die Häuser gezogen oder war Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps?
Henry hat ja, wie gesagt, eher so Wasser getrunken eigentlich.
Ja,
ne,
bin ja kein Trinker.
Nee.
Aber du auch nicht, Milan, wirklich. Ne?
Nee, also nicht jedenfalls nicht immer. Nee,
manchmal
aber,
so, aber...
Manchmal nein, ja, nee. Aber...
Das ist ja so eine Mehr, auch dass die Schauspieler, wenn sie dann gespielt haben, auch noch rein in die Kantine und dann... Das ist ja vollkommener Quatsch.
Ist das Quatsch?
Also nach 5 Stunden... Ja, bist du fix und fertig, ich jedenfalls dann schon in meinem Alter.
Ich auch. Also da trinkst du ein Bier und dann bist du ein bisschen müde.
Ja, also ich war jedenfalls immer relativ ausgepowert und habe auch oft die Kantine gemieden, weil dann kamen immer Leute nach 5 Stunden um 12 Uhr nachts, 24 Uhr und wollten dann immer noch über Theater reden, so hochintellektuell. Oh, es war ein Grausen, deshalb habe ich relativ schnell die Kantine verlassen.
Milan Peschel über seine Arbeitszeit zusammen mit Henry Hübchen. Dankeschön, Herr Peschel, dass Sie mitgemacht haben.
Ja, sehr gerne. Henry, liebe Grüße, ich grüße dich. Ja?
Ciao, tschüss.
tschüss.
Der HR1 Talk mit Henry Hübchen. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Der Schauspieler Henry Hübchen ist heute unser Gast, der nicht ganz zu Unrecht behaupten kann, er hätte gegen Adolf Hitler gewonnen. Wenn auch ein bisschen um die Ecke.
Habe ich das so gesagt?
Ja, beim Deutschen Filmpreis.
Gut, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber was ich da interessant fand, es war ja das erste Jahr der Akademie, das erste Jahr, wo alle Mitglieder diesen Preis bestimmt haben. Nicht eine Kommission, sondern alle, die Tausend oder wie viele da drin sind.
Der Deutsche Filmpreis Deutsche 2005,
genau,
müssen wir kurz erklären, das war der Untergang nominiert.
Das war der Untergang nominiert, also der Untergang des Nazireiches, es spielte alles im Führerbunker unten. Und dann gab es noch einen kleinen Film mit sehr wenig Geld, alles auf Zucker, wo ein jüdischer, verkappter, sagen wir mal, Linker oder Kommunist war er auch nicht, aber zumindest kein Nazi und es war auch kein Nazi-Film, dann den Preis gewonnen hat. Wir haben da 6 Preise bekommen und das fand ich sehr wichtig und bemerkenswert, dass dieser große, teure Untergangsfilm gegen diesen kleinen, wo es um jüdischen Humor geht und um einen Verlierer geht, Jakob Zucker, dass der gewonnen hat. Und das hatte ich dann so ausgedrückt, weiß ich.
So hat er gegen Hitler gewonnen.
Ja.
Also dieser Preis bedeutet Ihnen dann schon auch was?
Ja, auf jeden Fall. Ist meiner Ansicht nach, also von den vielen, vielen Preisen, die verliehen werden hier in der Bundesrepublik, der wichtigste Filmpreis.
Henry Hübchen in HR1. Als nächstes kommt der HR1 Fragebogen. Den betrachten wir auch als eine kleine Auszeichnung. Der HR1 Fragebogen ist eine gute Sitte bei uns. Ein paar Stichworte zum Ergänzen, heute ausgefüllt von Henry Hübchen. Mein schönstes Privileg als gesamtdeutscher Schauspieler ist?
Das ist schon allein ein Privileg, dieser Beruf, dass man das Arbeit eigentlich spielen bedeutet und keine Arbeit ist. Also im besten Fall spielerisch Geschichten erzählen. Das ist ein Privileg. Und dafür noch bezahlt zu werden.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Keine Ahnung. Ein halbes Pfund?
Das ist eine normale Packung.
Naja, ich gehe ja nicht so oft einkaufen. Vielleicht 2 Euro oder was?
Meine schönste Reise war?
Ich habe viele schöne Reisen gemacht, unter anderem eine, die sehr weit weg war. Die ging bis nach Hawaii, nach Maui. Da war ich dann 6 Wochen. Habe ich gedreht.
Mein Lieblingsessen?
Königsberger Klopse.
Von meinen Kindern habe ich gelernt?
Eigentlich, wie man sich verwöhnen lassen kann.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet für mich, tun und lassen können, was man will.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Das Schwierige ist, nicht zu vergessen, worum es eigentlich geht. Dass wir, die wir unsere Volksvertreter gewählt haben, die dazu auffordern, Sachpolitik zu machen und nicht Machtpolitik.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Muss es ein Abend sein oder kann es auch ein Tag sein?
Gerne.
Mit Sophie Reuss.
Hatten wir auch hier in der Sendung. Tolle Frau. Hannelore Elsner.
Da wir uns nicht so oft gesehen haben, habe ich es immer noch nicht realisiert, dass die nicht mehr da ist. Die könnte auch noch da sein. Also, ja. Da ist mir wieder klar geworden, wie endlich alles ist und dass ich mir doch irgendwie den Tag anders gestalten sollte. Hannelore Elsner habe ich sehr gemocht und ich fand, dass wir zu wenig miteinander gearbeitet haben.
City.
Alte Freunde von mir, die immer noch arbeiten, ist auch richtig so, klar.
Sie haben sogar mal einen Hit für City geschrieben.
Naja, das ist dann so passiert.
Das ist passiert?
Naja, sicher, Hits passieren. Die kann man sich nicht vornehmen. Und ich habe es mir sowieso nicht vorgenommen. Ich habe eben wie jetzt auch immer ein bisschen rumgeklimpert zu Hause. Und Toni hat das gehört, der Sänger von City, und meinte, er würde ganz gerne das singen und ob ich ihnen das vermachen kann, sozusagen. Die waren immer auf der Suche nach Titeln. 12 Titel auf einer Langspielplatte muss man erstmal zusammenkriegen. Naja, und so entstand Casablanca und noch 2 andere Titel. Das ist so ein Abfallprodukt von meiner Hobbyarbeit. Naja, natürlich. Ja.
Wenn das ein Abfallprodukt ist, dann wünsche ich mir mehr Abfallprodukte.
Naja.
Wollen wir das jetzt spielen? Casablanca. Das möchten wir gerne hören.
Wenn ihr das wollt.
Von Henry Hübchen für Henry Hübchen. Der HR1 Fragebogen. Vielen Dank. Henry Hübchen gehört zu den wenigen Schauspielern der DDR, die auch im Westen arbeiten durften. Er hat es vorhin schon erwähnt, in Paris, in Köln. Das war ein großes Privileg damals. Und da fragt der Westjournalist dann gerne und Sie schütteln dann gerne mit dem Kopf, haben Sie nie mit dem Gedanken gespielt, mal im Westen zu bleiben, nachdem Sie solche Auslandsauftritte hatten?
Mit dem Gedanken schon. So, wie man so sich denkt, wenn man irgendwo ist. Mensch, hier ist ja auch schön, hier könnte man ja eigentlich auch leben. Weiß nicht, wo Sie so hinreisen. Wo waren Sie letztens?
In Brasilien.
In Brasilien. Naja, gut, da weiß ich nicht, ob Sie da unbedingt leben wollen. Ja, aber so ein Gedanke. Ich habe viele Gründe gehabt, eben nicht irgendwo in Köln oder in Hannover oder in München zu arbeiten. Arbeit ist ja meistens der Lebensmittelpunkt. Gehen Sie 8, 9 Stunden, 10 Stunden geht der Mensch am Tag arbeiten. Und wenn Sie spielen, Schauspieler sind, dann haben Sie unter Umständen noch mehr. Also sind 15 Stunden. Ich hatte viele Gründe immer wieder an der Volksbühne oder vorher mit Frank in Anklam.
Und Frank Castorf
in Anklam zu arbeiten, wenn Sie da mit in so einer Arbeitsverbindung sind und wenn Sie da von der Arbeit ausgefüllt sind und erfüllt sind, warum soll ich dann nach Hannover, wo irgendwie was gemacht wird, was mich nicht interessiert?
Mhm. Das heißt,
bloß weil das ein bisschen bunter ist.
Ja. In Ihrer Position waren Sie natürlich ständig im Blick der Stasi, denke ich mal. Weil die
ich war überhaupt nicht ständig im Blick der Stasi. Ich war ja dann dadurch, dass ich viel mit dem Theater ins Ausland gefahren bin, war ich sozusagen so ein Reisekader. Und da haben die natürlich recherchiert, was ist das für einer? Wird der auch immer zurückkommen? Sieht der doof aus, wenn da so eine Theatertruppe irgendwo hinfährt und die Hälfte bleibt da?
Ja, eben.
Denn die schickt man nicht mehr aus irgendwo hin, um die DDR-Kultur zu vertreten.
Haben Sie das gewusst, dass die Stasi Sie beobachtet hat?
Hat mich geahnt, nicht interessiert.
War Ihnen egal?
Ja.
Okay.
Ich habe ja jetzt nicht Bomben gebastelt oder wollte den Staat doch nicht abschaffen, sondern ihn besser machen durch unsere Arbeit. Wir hatten ja oft ein-, zweimal, dreimal, weiß ich, Premierenverbot. Also die Premiere fand nicht statt. Oder in Magdeburg wurde schon eine Arbeit abgesetzt, noch während der Proben. Sie hatte immer Auseinandersetzung mit den Kulturfunktionären. Aber das hat uns ja auch wieder stark gemacht. Das hat der Rhein sicher. Das sind Ritterschläge. Ist doch besser, als wenn man als Scharlatan und als Clown und Narr durch die Gegend läuft und ja nicht mehr wahrgenommen wird. Das ist ja so, das ist das Problem der Narren in diesem Land hier. Die können ja quatschen, was sie wollen. Sie werden nicht wirklich ernst genommen von der Macht.
Haben Sie später Ihre Stasi-Akte mal eingesehen oder hat sie
ja.
das gar
nicht? Ja? Ja, und? Da steht nichts Besonderes drin. Da lächerliche Sachen stehen da drin. Da wundern sie sich, womit sich die Stasi so beschäftigt hat. Die mussten ja auch ihre Mitarbeiter irgendwie beschäftigen.
Es waren also auch nicht schlimme Enttäuschungen dabei, dass ein guter Freund sie verpetzt hat oder solche Geschichten.
Ich habe ja nichts zu verpetzen gehabt. Im Gegenteil. Mhm. Und als ich irgendwann in die Bundesrepublik fahren wollte und meine Großmutter besuchen wollte und so, dann habe ich auch immer gesagt, wenn man hier bei euch nur reisen kann, indem man vorher die Staatsbürgerschaft abgibt, dann muss ich sie abgeben.
Henry Hübchen in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Henry Hübchen, der mit vielen Spitznamen leben muss. Der Robert De Niro des Ostens, der Mastroianni vom Prenzlauer Berg. Es waren alles Anspielungen auf ihr Aussehen damals? Oder wie kam das alles?
Nee, überhaupt nicht.
Nein?
Das sind auch Erfindungen von Journalisten.
Ach so.
Ausgehend immer von den Stücken, die ich gerade gespielt habe.
Okay. Und wie kam es zum AOK Pierre Brice?
AOK Pierre Brice, das hat wohl was vielleicht mit dem Aussehen zu tun. Das weiß ich nicht. Das kann sein. AOK. Pierre Brice. Ja, hab nie rausgekriegt, ist das jetzt despektierlich? Ist das,
Pierre Brice ist ja nicht despektierlich. Der sei ja, auch
ja, aber AOK vielleicht.
AOK, ist so, ja. So billig oder was?
Ja, was ist das?
Keine Ahnung.
AOK sind die meisten, sehr viele sind da drin, die ja. meisten, glaube ich. Okay. Ich nicht, aber müsste man den fragen, der es geschrieben hat. AOK Pierre Brice. Nein, aber die anderen Sachen, der De Niro ist äußerst, ruft mir immer jemand zu in der Waschanlage, weil wenn ich das Auto zum Waschen bringe. Nein, und die anderen Sachen sind so abgeleitet von Stücken, die ich gespielt habe. Ich habe Endstation Sehnsucht gespielt, bei uns hieß es Endstation Amerika, den Kowalski. Das hat eben mal Marlon Brando gespielt und dann war ich eben der Marlon Brando vom Prenzlauer Berg. Und als ich dieses Fellini-Stück gespielt habe, statt der Frauen, als Hauptdarsteller gewesen, Mastroianni, dann war ich eben der Mastroianni vom Prenzlauer Berg. So, und
dann spielen wir jetzt für den Mastroianni vom Prenzlauer Berg Ed Sheeran mit Photograph.
Das ist ein Wahnsinnsmusiker. Er spielt mit einer Gitarre, er steht allein auf einer Bühne und macht Loops und spielt noch weiter dazu. Das ist unglaublich, ganz alleine. Und wie viel sind da in so einer O2-Halle?
Ed Sheeran.
Ed Sheeran.
Für Henry Hübchen. Mhm.
Loving can mend your soul. It's the only thing that I know, no. Keep this love in its photograph.
Henry Hübchen ist ein waschechter Berliner. Seinen Lebensmittelpunkt hat er aber seit ein paar Jahren an der Ostseeküste. Ist es Ihnen in der Stadt zu laut und zu anstrengend geworden oder warum zieht es Sie dahin?
Ja, ich bin hauptsächlich an der Ostsee, aber ganz viel auch in Berlin.
Ist es die Sehnsucht nach dem Wasser, die Sie dahin zieht oder eher so die Einsamkeit? Oder?
Es ist der Norden, es ist das Wasser, es ist der Horizont, es ist auch die Ruhe. Berlin nervt mich inzwischen. Also hier wird gebaut und es ist ein Verkehr, es ist voll. Ich brauche Berlin nicht das ganze Jahr über.
Aber das Wasser, wie viel sind Sie auf dem Wasser? Sie haben ein Segelboot?
Ja, na immer, wenn schönes Wetter ist und der Wind nicht allzu stark ist, weil es eine Jolle ist und die eigentlich nicht für einen Botten gebaut ist, da bin ich eben bei schönem Wetter als Alleinsegler, was ich ganz gerne mache, meditativ.
Okay, also mit der kleinen Jolle zieht es sie nicht raus aus offenem Meer?
Nee, auf keinen Fall. Nein. Die liegt ja auch auf dem Boden, also nicht auf der Meerseite, sondern...
Also der Boden, das müssen wir ein bisschen erklären, ist also der
zwischen Festland und Insel oder Halbinsel, also Gewässer achterlich der Küste, sagen wir mal so. Und das sind aber auch Riesenseen, die dann irgendwie verbunden sind. Irgendwann Salabotten, Barterbotten und irgendwann kommt man dann auch aufs Meer aus, also auf die Ostsee.
In Ihrer Jugend waren Sie mal DDR-Meister im Brettsegeln. Ein Begriff, den ich noch nie gehört hatte vorher. Das ist ein ostdeutscher Begriff, ja?
Nee, das ist ein Amtsbegriff.
Ein also, Ostamtsbegriff.
Naja, das ist ein Amtsbegriff.
Also Windsurfen, sagt man im
Windsurfen
Westen.
Windsurfen, ja. Ist es. Windsurfen.
Und dann fiel mir auf, es gibt gar kein deutsches Wort. Eigentlich ist Brettsegeln gar nicht so schlecht. Windsurfen.
Natürlich ist es nicht schlecht. Das ist das Bemühen der DDR-Oberen, sich gegen die Amerikanisierung der Sprache zu wehren. So. Dann haben die daraus Windsurfen, das ist ein Brett und da segelt man. Also Brettsegeln.
Ja, haben Warum sie recht eigentlich gehabt. Nicht? Eigentlich, ja.
Ja, natürlich. Ja, so, aber. So, und dann stand auf den Urkunden eben Brettsegeln. Natürlich, im Sprachgebrauch hat niemand Brettsegeln gesagt.
Ach so, hat sich nie durchgesetzt. Okay.
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich sage Amtsdeutsch.
Können Sie das heute noch?
Ja, naja, können schon irgendwie, aber ist anstrengend.
Das ist das Ziel, dass man sich anstrengt.
Ja, aber ich bin natürlich jetzt nicht mehr so gelenkig und habe nicht so eine Kondition. Ich bin auch ewig nicht gesurft.
Dann doch lieber die Jolle.
Es bleibt ja das Wasser und deshalb die Jolle und muss man sich nicht in enge Neoprenanzüge quetschen.
Ist nicht so kalt.
Es ist auch nicht so kalt und ich meine, eigentlich kann man beides machen, weil bei den Windstärken, bei den Surfen Spaß macht, segelt man nicht mehr mit der Jolle.
Ach so.
Also jedenfalls mit meinem Jollenkreuzer nicht.
Henry Hübchen über sein Leben an der Ostsee.
Mhm.
Ab Donnerstag also sehen wir Henry Hübchen wieder im Kino mit den Känguru-Chroniken. Und dann kommt auch schon bald die nächste Komödie mit ihm ins Kino, ein Film von Leander Hausmann. Mit dem haben sie damals auch schon die Sonnenallee gemacht. Was ist das dann für eine Geschichte?
Titel Stasi-Komödie. Das ist jetzt abschließend offensichtlich der Versuch, und da habe ich gerne mitgemacht, nach diesen 30 Jahren, oder wie viel sind das jetzt, Erzählungen über DDR und Stasi, auch wirklich mal das andere zu erzählen, dass diese Stasi auch ein fürchterlich lächerlicher Haufen war. Eben nicht nur angstmachend. So, das ist so eine Geschichte, die im Prenzlauer Berg spielt, in der damaligen Künstlerszene des Prenzlauer Bergs, die unterwandert werden soll. Politisch unkorrekt, aber wichtig. Einfach mal so eine Geschichte von der Seite zu sehen. Auf keinen Fall ist es eine Dokumentation. Diesen Film muss man nicht in Schulen zeigen.
Okay.
Genauso wenig, wie man das Leben der anderen in Schulen hätte zeigen müssen, weil beides stimmt nicht.
Beides stimmt nicht?
Ja.
Was stimmt am Leben der anderen nicht?
Ganz viel. Das Leben der anderen ist ein guter Film mit einer Dramatik und sehr amerikanisch gemacht. Ist auch richtig, ist ein Film. Und hat nichts mit einer Dokumentation zu tun. Ich habe auch gegen den Film nichts. Ich habe nur was gegen die Auswertung des Films. Also, dass der praktisch angeblich das Leben in der DDR widerspiegelt und deshalb müsste man das wurde auch in Schulen gezeigt. Und,
ja, ich bin in den Film extra gegangen mit einer Freundin, die in der DDR gelebt und gearbeitet hat und habe sie dann gefragt, und war das jetzt Klischee oder war es echt? Und sie saß da weinen und hat gesagt, okay, der Schluss vom Saulus zum Paulus geschenkt, aber das Lebensgefühl war das von ihr.
Ja, kann sein, meinst nicht. Aber was heißt Lebensgefühl? Da treten ja gar keine normalen Menschen auf. Da treten Künstler auf, Nationalpreisträger, die mit der Macht gekunkelt haben oder sie zum Teil mit erpresst haben. Da hat keiner die Schreibmaschine unter der Diele versteckt, wie Ernst Thälmann in den Nazi-30er Jahren oder 20er Jahren. Das ist vollkommener Quatsch. Und die Bösen werden wieder ganz in die andere Richtung überhöht. Die fahren über große, lange Autos. Der Kulturminister, gleichzeitig ist ein Schwein, der auch immer an die Weiber ran will. Hey, tut mir leid. Also, das haut vorne und hinten nicht hin. Dann müssen wir jetzt aber nicht, da kommen wir jetzt vom Hundertste ins Tausendste.
Aber der Unterschied zu Ihrem Film jetzt wird sein, dass Sie die Stasi lächerlich machen wollen.
Ja, aber das stimmt auch so nicht. Also das ist Teil der Stasi, aber wir machen sie lächerlich. Die Stasi war nicht allgegenwärtig in meinem Alter und in unserem Alter. War sie nicht.
Genau. Herzlichen Dank, Henry Hübchen, dass Sie zu Gast waren im hr1 Talk. Bei uns ist es üblich, dass der Gast, wenn er denn möchte, eine Klitzekleinigkeit auswendig sagt.
Auswendig?
Immer haben wir diese entsetzten Augen an dieser Stelle.
Nee, sind überhaupt nicht entsetzte Augen. Das ist ja der Trugschluss oder ein Missverständnis, dass Schauspieler gut auswendig lernen können. Also ich gehöre nicht zu denen. Und wenn mich jemand fragt, kannst du nicht mal irgendeinen Textzeile aus der und der Rolle oder so zitieren, dann muss ich mich lange konzentrieren und fällt mir nicht ein. Die fällt mir nämlich erst ein, wenn ich auf der Bühne stehe und wenn ich auch die Situation, das Bühnenbild, den Partner habe, wo die Synapsen den Text mit diesen Umständen verbunden haben. Mhm. Ja, das ist wie auch Texte, der, wenn man ein Lied singt, hast du die Melodie nicht. Wenn du es nur zitierst, warte mal, wie heißt denn das?
Genau.
Alle meine Entchen schwimmen. Oh, ja, aber mit der Musik kommt sofort der Text. So, was soll man jetzt zitieren?
Gut, vielleicht haben Sie ein Lebensmotto oder ein Zitat.
Ich habe ja ein Lebensmotto, das ist übrigens ein Goethe-Zitat.
Ja, dann nehmen wir doch das.
Naja, das habe ich ja schon gesagt. Tun und lassen können, was man will, ist das Wichtigste im Leben.
Das seien die Schlussworte dieser Sendung. Herzlichen Dank, Hendre Hübchen. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch in der ARD-Audiothek und auf hr1.de als Podcast. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Sonntag noch.
HR1, genau meins.